Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSum Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute sind wir zu Gast bei Scalable Capital in München und haben einen Mann zu Besuch, der zeigt, dass Finanzen alles andere als langweilig sein müssen. Er hat die Transformation vom kleinen Münchner Fintech zur europäischen Digitalbank als CMO mitgeprägt. Er ist Kopf hinter den Kampagnen, an denen in Deutschlands Großstädten niemand vorbeikommt. Herzlich willkommen, Max Meyer. Hi.
Hi, freut mich, dass du hier bist.
Du bist seit über 7 Jahren bei Scalable Capital. Wie fühlt es sich an, wenn du heute durch München, Hamburg oder Berlin läufst und an jeder Ecke die eigenen Sprüche siehst? Ist das noch stolz oder prüfst du direkt, ob die Plakate auch richtig platziert sind?
Beides so ein bisschen. Ist natürlich stolz. Ja. Hast ja schon eben in der Intro gesagt, wie lange ich dabei bin. Habt ihr das Unternehmen quasi von die ersten Kunden noch selber ongeboardet und mittlerweile ja mit über 1 Million Kunden auf der Plattform und 40 Milliarden an Kundenvermögen. Also sind wir natürlich deutlich größer als damals. Und trotzdem ist gerade diese Out-of-Home-Sichtbarkeit, die wir uns da erarbeitet haben und für uns als Kanal entdeckt haben, irgendwas, was eine insbesondere Sichtbarkeit hat, auch nach außen hin. Ich sage immer so, jetzt muss ich niemandem mehr erklären, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, weil alle sehen es. Ja, habe noch nie jemanden gehört, der uns für unsere tolle Suchwort-Marketing beglückwünscht hätte, sondern das ist dann immer diese Sichtbarkeit im öffentlichen Raum.
Ja, habe ich schon mal gehört. Wenn der Spot vor der Tagesschau kommt, dann hagelt's SMS auf dem Handy. Für eine schöne Suchanzeige ist das eher nicht der Fall. Ja. Aber ihr habt ja insbesondere coole Sprüche auf den Plakaten, da kommen wir nachher noch zu. Aber bei euch bewegt sich ja auch sehr viel. Nicht nur, dass ihr jetzt richtig groß geworden seid, richtig gewachsen seid. 700 Leute, glaube ich. 1 Million Kunden, hast du gerade gesagt, 40 Milliarden Volumen. Das ist schon beeindruckend. Aber ihr habt ja auch eine Vollbanklizenz inzwischen bekommen.
Genau. Ursprünglich mal gestartet als digitale Vermögensverwaltung, auch da schon voll reguliert von der BaFin. Ja, also gerade im Vermögensverwaltungssegment braucht es ganz besondere Lizenzen und regulatorische Vorgaben, die man erfüllen muss. Also das ist für uns per se nichts Neues, aber jetzt haben wir uns in den letzten 10 Jahren zur Investment-Plattform entwickelt. Mittlerweile sind wir eine deutsche Vollbank und können Dienstleistungen von AFI-Aktien bis Z wie Zinsen unseren Kunden und Kundinnen anbieten. Und das war jetzt Ende letzten Jahres nochmal wahrscheinlich der größte Meilenstein in den letzten 10 Jahren bei Scalable, ja, definitiv.
Und mit dem Thema Bank geht ihr aber werblich noch nicht so richtig raus. Ist das eher was Peinliches oder ist das was, was vielleicht nicht ganz so in die Coolness reinpasst?
Hervorragende Frage. Wir haben es intern auch schon sehr diskutiert, mein Team und ich, wie wir damit zukünftig umgehen wollen, werden. Sind unterschiedlichste Punkte, die damit reinspielen. Für uns ist es aber ein absoluter Ritterschlag und Siegel, welches wir nach außen auch tragen werden und wollen. Das heißt, diese vermeintliche Uncoolness, glaube ich, die Banken vielleicht hier und da haben, das sehen wir so per se gar nicht, sondern es werden nicht so viele Banken neu geboren in Deutschland und wir sind eine der absolut ganz wenigen davon. Und das wird sich auch nach außen hin in Zukunft sicherlich mehr in der Sichtbarkeit auch zeigen, aber sinnvoll. Also es muss jetzt auch nicht irgendwie unsere Headline sein, dass wir eine Bank sind sozusagen, sondern wir stehen für das Thema Geldanlage, investieren und wollen das so zugänglich wie möglich machen. Das wird immer unsere quasi erste Message sein, die wir nach außen tragen. Und wenn es uns dabei hilft, bei gewissen Zielgruppen, dass wir eine Banklizenz haben, dann wollen wir das sinnvoll auch einsetzen. Und wird es sicherlich in Zukunft noch mehr davon geben. Aktuell ist es eher so ein Subline-Thema, was wir hier und da so implizit erst spielen, genau.
Ja, cool. Das wäre auch eigentlich direkt meine Frage gewesen, die du schon halb beantwortet hast. Ihr geht ja im Marketing oder in der Kommunikation sehr stark aufs Thema Geld in Summe ein, bietet aber darunter natürlich den ganzen Bauchladen an Dienstleistungen an. Ich glaube, ihr habt es mal Infrastructure for Wealth genannt. Wollt ihr das weiterhin erstmal so übergreifend fahren oder gibt es dann schon gute Anlässe, mal die heißen Themen, die so am Markt gerade laufen, zu adressieren?
Also, du hast es schon gesagt, wir haben extrem viel auch schon vor der Banklizenz in unsere Infrastruktur investiert und sind da vermutlich führend mal mindestens in Europa, was die Vertikalisierung unserer Plattform angeht. Das heißt, wir bauen unsere Lösungen wirklich selbst, inklusive der Banklizenz, die uns dann natürlich auch ermöglicht, jetzt die Kundeneinlagen selber zu führen. Haben wir, kurz zurückgehen in meinem Kopf, Ende 24 schon unser eigenes Kernbankensystem in dem Sinne gelauncht, gemeinsam mit der Börse Hannover, zudem einen Handelsplatz. Das heißt, wir können auch im Investmentbereich im Prinzip alles abbilden und tun das auch. Und diese Infrastrukturstärke, die wir uns da aufgebaut haben, das ist auch etwas, was quasi implizit beim Kunden hoffentlich jetzt schon ankommt, aber in Zukunft natürlich über Features und Möglichkeiten, die wir bauen können, die so vermutlich niemand anderes bauen kann, weil niemand anderes quasi end-to-end die Sachen so ownt, auch auf der Feature-Seite viel sichtbarer noch für unsere Kundinnen und Kunden sein wird.
Okay, sprich, ihr habt sozusagen den Kern der Technologie und Kern des Angebots komplett in-house und seid dann ja, scalable quasi und seid in der Lage, die Dinge frei zu bauen oder auch euch zu differenzieren vom Markt.
Ja, genau, absolut. Also ich meine, das ist so in der Finanzwelt und in der Bankenbranche, natürlich gibt es da mehr und mehr auch Marktbegleiter, die einen gehörigen Teil der Wertschöpfungskette auch bei sich haben, dann doch hier und da aber immer über externe und Dienstleister und Dritte agieren müssen. Wir versuchen das alles bei uns in-house zu bauen, um dann jeden Bestandteil der ganzen Wertschöpfungskette abbilden zu können, um dann auch wirklich besseres Offering zu machen. Ich meine, mein einfaches Beispiel, und das ist wirklich der erste Teil von der ganzen Experience, ist so ein bisschen, als wir damals gestartet sind, hatten wir auch schon voll digitales Onboarding. Wir sind eine voll digitale Plattform. Und so ein bisschen, was Konsumentinnen und Konsumenten ja heute gewohnt sind, von jeglicher Art des Services oder des Produktes, ist ja im Prinzip, ich entscheide mich heute, ein Abo irgendwo abzuschließen, einen Service zu nutzen und muss durch eine kleine Anmeldestrecke und dann lege ich los. Ja, also denkt ja kein Mensch drüber nach, dass das nicht irgendwie so ist. Das war in der Finanzwelt ehrlicherweise ganz lange nicht so gang und gäbe. Das heißt, wenn ich heute eine Out-of-Home-Anzeige von Scalable sehe und das vielleicht der letzte Kick ist, ah ja, stimmt, da war es, ich wollte mich ja mal anmelden oder von mir aus retargeted im Digitalbereich und sagte, ja, ich lade mir jetzt mal die App runter, dass ich mir die App runterladen kann, innerhalb von Minuten durch das Onboarding gehen muss, wenn ich so einen neuen Personalausweis habe, nicht mal irgendwie ein Video-Ident machen muss, sondern den neben das Telefon lege, ich mich innerhalb von 5 Minuten voll registriert habe, inklusive des neuen Customer-KYC-Prozesses und dann das Geld einzahle und das innerhalb von Minuten da ist und ich dann meine erste Aktie, meinen ersten ETF kaufe. Das ist so das klingt so normal, aber es ist es überhaupt nicht, gerade in diesem Bereich. Und das ist so einer der Bestandteile am Anfang der Kundenwerdung. Und das ist für jeden Schritt, der danach kommt, im Prinzip auch mit Beispielen belegbar, was diese Vertikalisierung eben für Vorteile bringt, die eigentlich normal sein sollten, aber es so oft noch nicht sind.
Ja, kann ich bestätigen. Für meine Kinder versucht, ein Bankkonto anzulegen bei unserer lokalen Bank, Sparkasse. Ja, leider 8 Wochen gedauert, bis das mal losging. Und lag daran, dass es noch viel Papier gab und die Unterschriftsprozesse, glaube ich, bei Kids noch ein bisschen umfangreicher sind. Aber ansonsten ist ja 5 Minuten wirklich Rekordzeit und das ist ja wie eine normale App quasi.
Ja. Genau. Ja, also auch, ja, bei uns gibt es ja auch die Kinderkonten, auch voll digitaler Prozess. Ich kenne das auch noch anders. Für meine Tochter habe ich es auch ursprünglich vor bald 5 Jahren mal bei einer anderen Bank noch gemacht, die eine der großen Direktbanken in Deutschland sind, also auch eigentlich relativ gut digitalisiert, aber gerade dieser Unterschriftenprozess und die Identifizierung beider Elternteile war deutlich komplexer als die Lösung, die wir jetzt gebaut haben. Also auch bei uns ist das möglich, ja, beide Elternteile brauchen bei uns ein Konto, aber das ist vor allem dafür notwendig, dass beide identifiziert sind. Und danach ist es im Prinzip innerhalb von auch wenigen Minuten getan, dem Upload der Dokumente das Konto für seine Kinder zu eröffnen. Aber genau, das sind all diese Bestandteile von Prozessen, die es seit Jahrzehnten hier und da gab und meistens irgendwie mit einer Wet Signature irgendwie noch vonstatten gehen mussten, die wir neu denken, weil wir auch den Vorteil haben, das muss man einfach sagen, dass wir unsere Systeme auf dem Reißbrett designt haben, auf der grünen Wiese loslegen konnten und eben nicht irgendwie Legacy-Systeme mitschleifen müssen, sondern das alles vom Kunden her denken konnten und so gebaut haben.
Wie strategisch wichtig sind denn die Kinderthemen bei euch?
Extrem wichtig, ja. Also investieren ist, also mal gucken, wie groß ich jetzt aushole, ist ja alternativlos. Wenn ich mal jeder hat ihn hoffentlich schon mal in der Hand gehabt, seinen Rentenbescheid und der deutsche Staat einen mithält, dass was man gegebenenfalls bekommt, wenn man so weiter verdient und der Zusatz, dass man doch bitte privat vorsorgen sollte. Das heißt, die private Vorsorge für das Alter ist extrem wichtig und der größte Hebel beim Investieren ist die Langfristigkeit. Das heißt, je früher man anfängt, desto besser und deswegen ist das Thema Kinderkonten so extrem wichtig, auch für unsere Kundinnen und Kunden und generell wahrscheinlich gesellschaftlich wichtig, weil man einfach relativ einfach, mal mindestens 18 Jahre mehr als die meisten anderen und wahrscheinlich, also selbst wenn ich mein Investieren angucke und ich habe relativ früh angefangen, so richtig mit Systemen war das dann auch eher Mitte und Ende meiner 20er Jahre. Wenn man mal überlegt, da haben dann aber andere, die Kinder, unsere Kundinnen und Kunden, dann schon irgendwie 25 Jahre lang, selbst wenn es mit kleinen Beträgen ist, irgendwie vom Zinseszins profitiert, dann merkt man, wie extrem wichtig das ist. Und Gott sei Dank kommt da ja auch im kommenden Jahr von staatlicher Seite jetzt endlich Kapitalmarkt geförderte Produkte, die dann, glaube ich, dem ganzen Thema nochmal ganz neuen Schwung geben werden.
Thema Aktienrente ist das, glaube ich, grob, ne?
Genau, Aktienrente ist so eine Begrifflichkeit. Jetzt es fungiert sehr unter dem Thema Altersvorsorgedepot für dich und mich, für alle über 18 und für die Kinder heißt es Frühstartrente. Und das sind dann zwei ähnliche, aber doch andere Produkte. Und genau, zieht einmal für Leute über 18 ab und das eine für Kinderkonten oder Kinderdepots in dem Sinne. Ich glaube, das geht dann aber ab dem Jahrgang 2020 quasi los zunächst. Das heißt also Kinder, die dann im nächsten Jahr 6 Jahre sind, ist es dann möglich. Genau.
Okay, heißt aber für euer Geschäftsmodell natürlich eigentlich ein richtiger Boost, oder?
Wir gehen davon aus, dass es ein richtiger Booster für die gesamte Industrie wird, ganz, ganz klar. Wobei im Gegensatz zu den Vorgängerprodukten, was die Altersvorsorge angeht, mit der Riester-Rente, in dem Sinne jetzt wirklich, glaube ich, auf den Endverbraucher geguckt wurde. Das heißt, so die Bedingungen, die dran geknüpft werden, sind dann keine Versicherungsprodukte mehr, sondern wirklich Produkte, die idealerweise so kosteneffizient wie möglich, so langfristig wie möglich für Verbraucher angelegt sind und in dem Sinne nicht Gebühren, mögliche Renditen auffressen, sondern wirklich voll dann in die Taschen der Investierenden geht.
Ja, also heißt Riester-Rente eher abschalten und lieber umschichten, weil die Gebühren...
Genau, ja, die Riester-Verträge werden umziehbar sein. Inwieweit das dann staatlich empfohlen wird, das weiß ich noch gar nicht. Mein Eindruck ist, dass es aber alles in diese Richtung geht. Ich glaube, in Deutschland gibt es 16 Millionen Riester-Verträge, dass die sinnvollerweise umgezogen werden in das Nachfolgeprodukt, ja.
Okay. Wie bist du eigentlich zu Scalable gekommen vor 7 Jahren?
Genau, ich habe vorhin dich nicht berichtigt, dann kann ich das jetzt tun. Ich bin im Prinzip seit 10 Jahren bei Scalable.
Ach, guck mal. Ja, guck mal.
Ich gab einen kleinen Exkurs nach Pi mal Daumen 3 oder 4 Jahren, wo ich dann mal ein halbes Jahr nicht bei Scalable war. Das waren private Gründe. Bin dann aber relativ schnell wieder bei Scalable gelandet. Und genau, vor 10 Jahren bin ich für meinen damaligen Arbeitgeber nach London gegangen, habe in London gearbeitet, habe deren UK and Ireland Business aufgebaut, ist eine Beratung im Ad-Inventory-Bereich. Das heißt, große Publisher werden weltweit unterstützt dabei, mehr aus ihrem Ad-Inventory rauszuholen. Für die bin ich nach England gegangen, habe das Geschäft aufgebaut und hatte so einige Touchpoints mit den dortigen Fintechs. Meine zwei Anekdoten, die ich da immer erzähle, so als ich nach England gezogen bin, hatte nur ein Hotelzimmer, bin nach England und wollte mich dann vor Ort um eine Wohnung kümmern. Bin dann da bei den diversen Letting Agents vorstellig geworden, habe mir einige Wohnungen angeguckt. Dann war dann irgendwann was dabei, nachdem ich meine Ansprüche ordentlich nach unten geschraubt hatte, was ich mir leisten konnte. Und saß dann da, habe alle Unterlagen ausgefüllt, um diese Wohnung zu bekommen und sollte im letzten Schritt meine Kontodaten eingeben. Und dann habe ich damals noch meine deutsche Kontodaten eingegeben und meinte, nee, wir brauchen einen UK-Account, auch hier für irgendwie Identifizierung von dir. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch kein Konto, bin dann wirklich wortwörtlich, buchstäblich über die Straße gegangen in die nächstbeste Filiale, um ein Konto zu eröffnen. Bin da durch den Prozess gegangen und sollte meine Meldeadresse angeben. Und dann habe ich mein Hotel angegeben. Du brauchst schon eine Meldeadresse. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich krieg keine Meldeadresse, wenn ich kein Konto habe. Und bei euch kriege ich offensichtlich kein Konto ohne Meldeadresse. Und ich bin nochmal wieder rüber zur Letting Agency gegangen. Die meinten, ja, bis morgen können wir sie dir irgendwie blockieren. Aber danach ist sie wieder weg. Bin ich wieder zurück ins Hotel und habe dann recherchiert sozusagen und habe gesehen, es gibt andere Banken, da ist es nicht so strikt. Und habe ich das gemacht, bin dadurch den Prozess gegangen und dann herzlichen Glückwunsch, Ihr Konto ist so gut wie eröffnet. Bitte drucken Sie folgende Dokumente aus, Wet Signature, und schicken Sie die ein. Dann habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein, das dauert jetzt Wochen, bis ich dann hier mein Konto habe. Habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und bin dann über eine der sogenannten Challenger- oder Neobanken vor Ort getroffen. Und da war es dann alles möglich. Bin durch den Prozess innerhalb von 10 Minuten gegangen, hatte meinen Bank-Account, konnte am nächsten Tag meine Wohnung mieten. So, das war das erste Ding, wo ich dachte, geil, irgendwie Technology hilft irgendwie wirklich Probleme von Konsumenten zu lösen in diesem Finanzbereich. Und das zweite war, ich habe dann am Anfang weiterhin für diesen deutschen Arbeitgeber gearbeitet, einen Euro verdient, musste mir also immer Geld überweisen nach England. War total aware, was es für Gebühren gibt und dass natürlich irgendwie Wechselkurse auch immer eine kritische Sache sind, habe das aber über meine damalige Hausbank gemacht. Gebührenlos tituliert, aber wurde wirklich auf der Währungsseite total abgezockt. Habe dann irgendwie 2 Überweisungen gemacht in 2 Monaten für 2 Gehaltschecks und habe dann immer gesagt, für mich so Gebühren in Höhe eines iPads, der Kosten eines iPads sind da draufgegangen. Das kann ja auch nicht sein. Auch dann erst viel zu spät wieder geguckt, was sind andere Lösungen, und bin dann über TransferWise, die heißen heute noch Wise, die quasi das als Kern erstes Produkt hatten, dieses Cross-Währung Geld überweisen, wo es dann wirklich für wenige Euros mir möglich waren. Und dann, da ist so ein bisschen bei mir der Wunsch geboren, in Fintech irgendwann mal zu arbeiten. Habe zuvor immer auf der Startup- und unternehmerischen Seite gearbeitet und bin dann in England über Scalable gestolpert oder die über mein Profil. Wir sind ja als Unternehmen in München und in London zur gleichen Zeit gegründet worden. Habe dann in London angefangen, war einer der ersten, 20 Mitarbeitenden, und habe das Marketing seitdem strategisch und operativ mit aufgebaut und bin dann nach 3-4 Jahren, nach meinem kleinen Exkurs nochmal in einem anderen Unternehmen, dann hier in München in unserem Hauptoffice anstellig geworden und genau, bin im Prinzip seit 10 Jahren hier.
Wahnsinn. Ja, 10 Jahre, geile Zeit, super lange, zeigt auch eine tolle Kontinuität und dass es ja auch natürlich gut wächst. Auch nicht zuletzt dank deiner Arbeit. Deswegen würden wir da ganz gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht fangen wir mit dem an, was man am meisten sieht, was wir in der Intro schon gestreift haben, eben Out of Home. Wie kommt ihr auf die ganzen Texte? Habt ihr da Agentur oder sitzt ihr hier nachts mit 2 Gläsern Weißwein oder Bier in München ja auch eher zusammen und denkt euch das dann kreativ, trägt euch das kreativ zusammen? Wie ist der Prozess?
Ja, also mittlerweile ist der Prozess sehr weit in-house gesteuert. Das heißt, einige der Lines werden bei uns geschrieben, ob ein Glas Wein oder Bier dabei ist, manchmal bestimmt, nicht immer. Zudem haben wir ein tolles Netzwerk an Freelance-Copywritern, die wir durch mein Brand- und Campaign-Team steuern und so diese Flights generieren und kreieren. Ich glaube, ein Großteil der Arbeit, also das Copywriting ist natürlich der absolute Schatz dahinter und das A und O, aber ein Großteil der Arbeit ist auch von unserer Seite immer sehr im Briefing. Wir haben immer ein Campaign Flight vor Augen mit einer gewissen Thematik, die wir gerne bespielen wollen, und haben schon so ein paar Ideen, die wir dann quasi reingeben. Und dann noch wichtiger als das Briefing ist dann am Ende die Kuratierung der Lines, weil wir wirklich sehr, sehr viele Lines bekommen. Auch sehr viele gute, manche aber dann doch nicht gänzlich passend sind. Das heißt, so ein bisschen der Prozess aus Briefing, guten Copywriting und dann die Kuratierung der Lines ist bei uns mittlerweile seit, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Flights, also 2 Jahren, ein bisschen mehr, komplett in-house. Wir haben aber auch in der Vergangenheit mit Agenturen fantastische Flights kreiert, wo dann ein bisschen mehr der Arbeit bei den Agenturen lag, aber im Prinzip durch Kuratierung und ja auch Briefing auf unserer Seite natürlich auch viel dieser Arbeit bei uns geschehen ist.
Wie ist denn euer Media-Mix gestaltet? Also wir haben eben schon Begriffe gehört, Suchmaschinen-Marketing, also SEA, wir haben Display-Retargeting gehört, Out-of-Home haben wir gehört. Was gibt's noch? Podcast habe ich selber ab und zu mal, bin ich mal drüber gestolpert beim Hören.
Ja.
Was gibt's noch und wie wählt ihr es aus?
Im Prinzip gibt's eigentlich nichts, was wir nicht machen oder nicht mal probiert hätten oder nicht mal wieder auch in den Mix mit reinbringen. Wir haben natürlich einen absolut festen Kern an Kanälen, mit denen wir jetzt mal in den Kernmärkten agieren. Das ist dann auch mal von Markt zu Markt ein bisschen unterschiedlich, wie wir unseren Media-Mix da kreieren. Aber wenn wir jetzt mal Kernmarkt uns Deutschland erstmal angucken, dann ist es so, dass natürlich der Großteil unseres Budgets in die großen Digitalplattformen geht. Mhm. Von Google angefangen über das Meta-Universum und TikTok und Reddit. Das ist so der Kern-Digital-Mix. Und dann haben wir einen extrem wichtigen Teil, der bei uns so in diesem Partnerships, Content Creator und Influencer Bereich geht, wo wir auch sehr, ich sag mal, lower funnel mäßig mit den großen Content Creatern im Finanzumfeld zusammenarbeiten, aber natürlich auch immer breiter werdend, lifestyleiger, wenn man so will, auch mit Content Creatern zusammenarbeiten. Das ist so die Digitalseite, da könnte man auch noch das ganze Podcast-Thema mit rein spielen, weil es in dem Sinne ein digitales Medium ist. Wir sehen es für uns so ein bisschen eher auf der Awareness-Ebene, wo dann aber auch Out-of-Home stattfindet, Print stattfindet, ganz klassisch in Tageszeitungen und Magazinen. Aktuell mit unserer Tagesgeld-Kampagne sind wir auch wieder im Fernsehen, was wir den Spot vor der Tagesschau genannt. Genau den haben wir aktuell mit in der Buchung drin. Das heißt, ja, je nach Flighting, je nach Thema gehen wir in die Breite, was unsere Marketing-Mix angeht. Unsere Kernkanäle sind aber schon die digitalen und Out-of-Home. Das ist so ein bisschen vielleicht auch das Geheimnis dahinter oder warum machen wir das? Die Frage kommt ja auch immer mal wieder. Ist für uns schon so im Verhältnis, so auf der budgetären Ebene, spielt es schon eine relevante Rolle, jetzt aber auch nicht die allergrößte Rolle, und gleichzeitig ist es wahrscheinlich der Hauptgesprächspunkt, den wir bei jeder Möglichkeit, wo Leute erfahren, dass jemand von uns quasi bei Scalable ist, ist drauf angesprochen wird, und das ist so ein Teil der Messbarkeiten. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten.
Da müssen wir gleich noch ein bisschen tiefer drüber sprechen. Aber stimmt das denn mit der Tagesschau, dass das Handy dann bei dir vibriert die ganze Zeit oder nicht?
Leider nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob das, wobei leider nicht so sehr ist vielleicht die falsche Aussage. Vermutlich ist so meine Peer-Gruppe, mein Freundeskreis, das nicht so die klassischen linearen Fernseh-Tagesschau-Gucker. Deswegen sind wir aber auch in dem Format, um nicht zwangsweise, ich sag mal, meine Peer-Gruppe an Freunden zu erreichen, sondern eher auch Leute, die wir über die Bestandskanäle, die unsere Kernkanäle sind, sonst nicht so sehr erreichen. Das ist schon die Idee hinter dem Kanal. Wir haben jetzt mit unserem neuen Tagesgeld-Produkt, haben wir aber auch das richtige Produkt quasi in dieses Medium reinzugehen. Das Produkt ist selbsterklärend. Tagesgeld ist die größte Anlageklasse, die wir in Deutschland haben. Das heißt, da musst du nicht viel weiter erklären, außer den Zinssatz drauf zu schreiben. Und die Leute verstehen es. Insofern ist ja das Medium und die Message sind gepaart sozusagen.
Ja, Zinssatz, kann ich mich noch dran erinnern, auch bei so Affiliate-Marketing oder Zinsgeld. Kampagnen, je höher der Zins, desto besser. Und da brauchst du eigentlich nicht viel machen. Und mit schlechtem Zins brauchst du eigentlich gar nicht antreten.
Ja, genau.
Das war interessant. Und bei Print ist ja der alte Leitsatz, Print wirkt. Stimmt das noch?
Für euch ist? Ja, also ich würde sagen, ja. Und ist so ein bisschen, ja, geht für uns Hand in Hand mit dem Out-of-Home-Thema, auch was das Creative angeht. Na, wir spielen viele unserer Headlines auch im Print. Wir haben noch so ein bisschen noch ein, zwei andere, ich sag mal, Assets, die wir im Printbereich spielen. Aber ja, zu den großen Out-of-Home-Kampagnen spielen wir die Out-of-Home-Assets auch im Print. Am Ende des Tages ist es dann so ein bisschen viel hilft viel. Wenn du die Touchpoints erhöhst, die möglichen, die jemand hat auf seiner Journey oder zumindest in seinem Alltag, dann erhöht es auf jeden Fall die Abschlusswahrscheinlichkeit auch für uns. Und bei uns ist es so, und das ist ein ähnlicher Punkt, warum wir auch im Out-of-Home-Bereich sind, du hast eine deutlich größere Qualitätsdichte an deinen marktbegleitenden Werbepartnern vor Ort. Ne? Also ich muss ja nicht sagen, wie brand safe oder unsafe Digitalkanäle sind. Das gehört leider dazu, dass selbst auf den großen Plattformen viele schwarze Schafe unterwegs sind. Und in diesen Umfeldern man sich dann leider auch immer mal befindet. Das siehst du jetzt im TV, im Print, im Out-of-Home-Bereich weniger. Da bist du eigentlich fast nahezu ausschließlich mit den größten Marken, die es in unserem Land oder in den jeweiligen Zielmärkten gibt, präsent. Und das schafft nochmal das Mühe an mehr Vertrauen dir und deiner Marke gegenüber jetzt, ich sag mal, einer YouTube-Ad, wo du auch nach einer Porsche-Anzeige geschaltet werden kannst. Aber es kann auch irgendwie, und gerade im Finanzbereich, leider gibt es da viele schwarze Schafe, irgendwelche dodgy Comedy-Gruppe Sachen sein. Und deswegen haben wir natürlich auch ein Faible für diesen Out-of-Form-Bereich oder den Offline-Bereich per se.
Also Brandsafe heißt bei dir auch quasi die Position im Blog oder auf wen du folgst? Oder hat das noch andere Bedeutungen?
Per se ist es natürlich das, aber es ist natürlich auf das Medium auch bezogen, ohne den Blog oder auf wen ich da direkt folge. Aber wir wissen ja alle, aus unserem eigenen Konsum, wie gut die Algorithmen hier und da funktionieren und gleichzeitig, wie viel dann auch, ich sag mal, Dinge nicht so gut funktionieren, was das Targeting angeht, der Produkte. Das ist die eine Sache, aber dann vor allem tatsächlich die Werbetreibenden dahinter. Also da ist die Spannbreite halt so groß und gerade in dem Finanzbereich. Also am Ende des Tages muss man mal gucken. Ja, jetzt haben wir weit über 1 Million Kunden bei uns und die Assets habe ich ja auch schon angesprochen. Wir haben eine super Markenbekanntheit bei Leuten, die wissen, dass Geldanlage am Kapitalmarkt alternativlos ist. Ja, aber wenn man jetzt so die Grundgesamtheit in Deutschland sich anguckt, dann sind wir noch einer der kleineren Player in der ganzen Bankenwelt. Und wie ich schon gesagt habe, so in dem Finanzumfeld gibt es so viele immer schwarze Schafe, damit meine ich jetzt keine anderen Banken, sondern irgendwelche Services und Dienstleistungen.
Get rich quick.
Genau, Influencer. Genau. In dem Bereich und so ein bisschen und wie kann ein Konsument, der noch nie von uns gehört hat, quasi unterscheiden, ob wir nicht zu denen gehören,
ja,
versus anderen Dingen. Und da helfen dann, ich sag mal, die klassischen oder die Offline-Kanäle doch ein bisschen Markenbekanntheit und Vertrauen in die Marke und das Produkt so ein bisschen zu beschleunigen. Das ist zumindest die Idee dahinter.
Aber heißt auch, dass die digitalen Plattformen trotz der Beschränkungen oder der Einschränkungen, die du genannt hast, unterm Strich so gut funktionieren, dass das Geld da an der richtigen Stelle investiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind ein voll digitales Produkt. Ich glaube, die Nutzungszahlen der großen Social Networks in Deutschland sprechen für sich, dass YouTube im Prinzip das Fernsehen abgelöst hat bei vielen Generationen, ist jetzt schon klar und das wird in Zukunft nur noch stärker, wenn man sich auch anguckt, wie stark das ganze Thema Videopodcast immer größer wird und so. Ich glaube, YouTube ist ja nicht nur irgendwie, ich bin in meinem Commute zur Arbeit und guckst es auf meinem iPhone in der U-Bahn an, sondern die Leute gucken das auf ihren Smart-Fernseher zu Hause. Das ist ja, wie heutzutage Inhalte konsumiert werden. Und deswegen sind das für uns die wichtigsten Kanäle und dann natürlich im Suchwortbereich, das ist ja klassischerweise irgendwie im Pull-Marketing, da brauchst du natürlich die Präsenz, die du dir über alle anderen Awareness-Kanäle aufbaust, musst du da dann irgendwie monetarisieren am Ende des Tages. Ja.
Wie ist es mit Connected TV? Bist du da, habt ihr da schon viel Erfahrung gemacht? Was glaubst du, was ist da der richtige Weg, was sind die richtigen Plattformen?
Haben wir auch schon gemacht, bin da auch ein Fan von, also ist im Prinzip ähnlich wie das, was ich gerade zu YouTube gesagt habe. Ne? Also Fernsehen wird heute immer noch konsumiert, nur vielleicht nicht mehr überall ganz klassisch linear. Und im Connected TV hast du so ein bisschen, kannst du ja die vielleicht schon das Beste aus beiden Welten connecten. Dann hast du irgendwie ticken mehr an Targeting-Möglichkeiten, auch an Messbarkeitsthemen, die da total richtig und wichtig sind. Und deswegen haben wir das bei uns im Mix immer mit drin. Wenn du mich fragst, ist es mir hier und da auf der DKP oder vielleicht hier da zu teuer dafür, was es dann doch ist, weil ich finde schon auch immer noch, dass es doch viel auch mit linearem Fernsehen zu tun hat sozusagen, oder ich sag mal mit Annahmen, die ich hinsichtlich der Zuschauenden habe, auch da relativ gut ausspielen kann, aber am Ende des Tages ist es ein total wichtiger Bestandteil auch bei uns, gerade wenn wir diese großen Kampagnen auch auf Bewegtbildinhalten aussteuern, dann ist es gehört den Mix dazu. Ja.
Wie steuert ihr das ganze Thema Media? Macht ihr das auch in-house oder habt ihr da auch Partner?
Alles in-house. Also Media Buying seit jeher in-house, auf der Kreativseite aktuell auch alles in-house. Das heißt, genau, haben uns jetzt ein Setup aufgebaut über die letzten 10 Jahre, was dann auch die Breite unserer Buchungen als auch dann die Tiefe in den Spezialisierungen pro Kanal irgendwie abbilden kann.
Mit wie vielen Leuten macht ihr das dann?
Im Marketing bei Scalable arbeiten um die 70 Leute, aufgeteilt in die unterschiedlichen Teams, neben, ich sag mal, den klassischen Kanälen fallen da auch, ich sag mal, so Marketing-Operations-Themen mit rein. Wie also die Website, In-App-Kommunikation, CRM auch, das sind auch alles Marketing-Teams, aber genau auf Media Buying-Seite bilden wir das auch ab für alle Märkte.
Stark. Wie viele Märkte macht ihr dann?
Wir sind in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden aktiv. Bauen jetzt in Österreich und Italien unser lokales Branch-Setup auf. Und damit ist nicht gemeint, dass wir Filialen eröffnen, sondern noch nicht, wer weiß. Viel mehr, ja, sprechen immer in Europa und der Binnenmarkt und das muss doch einfacher gemacht werden. Im Finanzbereich ist das genaue Gegenteil der Fall. Das heißt, wir könnten in jedem Euroland im Prinzip morgen aktiv sein, wenn wir es wollten. Unser Ansatz ist aber schon, dass wir immer mit einer guten Präsenz, was sowohl Marketing als auch Customer Service als auch alle regulatorischen Funktionen im Prinzip in die Märkte reingehen. In den Märkten, die ich genannt habe, ist das der Fall. In Österreich und Italien haben wir jetzt unsere Offices in Wien und Mailand eröffnet, um ja mit den lokalen Branches dann auch steuereinfach zu sein. Das ist so, jetzt will gar nicht zu technisch werden, aber am Ende des Tages wird es nochmal ein Gamechanger für unsere Kundinnen und Kunden vor Ort sein, weil es sich dann 1:1 so anfühlt wie bei einer italienischen oder österreichischen Bank. Das ist aktuell noch nicht in Gänze der Fall, in Kürze dann schon. Und genau, in den anderen Märkten ziehen wir dann nach und nach nach.
Spannend. Ich würde gerne noch einmal verstehen, wie ihr eure Investitionen trackt. Also wie kriegt ihr die einzelnen Kanäle optimiert und wie kriegt ihr das große Ganze zusammengebunden? Wie macht ihr das mit welchen Techniken, Partnern? Ja.
Also wir haben auf der einen Seite erstmal haben wir natürlich unsere knallharten Performance-KPIs. Am Ende sind das Neukunden und die Assets, die auf unsere Plattform kommen. Und mit Kunden sind dann auch wirklich aktive Kunden, nicht irgendwie App-Downloads oder irgendwie sowas gemeint, sondern wirklich die härteste Währung, die es gibt. Leute, die durch das Onboarding gegangen sind und ihren Account gefundet haben und unser Produkt nutzen. Das ist die Metrik, die zählt. Alles andere zählt nicht. Und die Assets, die diese Kunden mitbringen. Dann messen wir neben diesen sehr harten KPIs auf Quartalsebene auch die Markenbekanntheit, gestützt und ungestützt. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, das klingt jetzt so negativ, aber warum machen wir das? Das machen wir auch schon seit Jahren, weil wir seit Jahren eben auch so einen großen Offline-Fokus haben, sei es durch Print, sei es durch Out of Home. Ich habe auch Out of Home und TV im ersten Jahr Scalable schon gebucht, sicherlich mit der Sichtbarkeit und der Präsenz, wie wir sie jetzt haben, aber schon immer mit drin gehabt. Und seitdem haben wir da auch unsere Erfahrungen gemacht. Und was wir dann immer machen, ist quasi in diese, deswegen, nicht deswegen, aber wir arbeiten eben in Flights und diesen Flights können wir dann Kohorten quasi zuordnen und gucken, wie sich diese Kohorten verhalten und ob sich diese Kohorten anders verhalten als die Kohorten, die wir an Kunden bekommen außerhalb der Flights und berechnen dann unterschiedlich irgendwelche Baseline-Size an Assets, die die Plattform hitten oder an Neukunden und wie sich diese danach verändern. Das sind die wiederum ganz hart messbaren KPIs und dann nochmal eben auf dieser softeren Ebene, was die Markenbekanntheit, die gestützte und ungestützte angeht, wie sich diese nach Flights verändern. In der Vergangenheit und immer mal wieder testen wir Flights auch nicht in allen Städten, sondern nehmen, weiß nicht, zwei große Metropolen in Deutschland und zwei andere nicht, gucken, wie sich quasi der Traffic verhält aus den jeweiligen Metropolen, beziehungsweise wie diese dann konvertiert und nehmen da unsere Learnings mit raus. Und das ist so ein bisschen das große Ganze. Genau, Tooling-wise meist eigentlich mit unseren eigenen, wir sehen ja, was die Systeme, also woher die Kunden sind, wie viel Assets sie mitbringen und analysieren das dann selbst, probieren das auch immer mehr mit Marketing-Models aus, da noch mehr rauszuholen, ja.
Cool. Kannst du Anbieter empfehlen für Marketing-Models oder macht ihr das auch so?
Also, ich will jetzt noch keine Empfehlung aussprechen. Wir sind jetzt seit kurzem, probieren wir einen aus. Dann müssen wir uns dann nächstes Jahr nochmal treffen. Dann kann ich sagen, ob es sich lohnt. Ist auf jeden Fall eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass viele der Anbieter, und das macht auch auf vielen Ebenen Sinn, sehr aus dem E-Com-Bereich kommen. Wir haben jetzt einen für uns erstmal ausgewählt, der eher einen App-Fokus hat und versuchen, den so ein bisschen mehr auf uns zu applizieren. Und mein Team ist da auf jeden Fall bullish, dass das gut funktioniert und ich bin ganz gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Im Finanzbereich hat man, ich glaube, nochmal mehr als in anderen Branchen so externe Events, die massiv irgendwie die Kundennachfrage befeuern oder stoppen können. Neben so einer klassischen Saisonalität, die in der Finanzbranche, glaube ich, über alle Player da ist, so irgendwie Anfang des Jahres kümmern sich die Leute um ihr Fitnessstudio-Abo und die Finanzen, das sehen wir immer. Gibt es dann gerade beim Thema Geldanlage halt so externe Events, wie natürlich irgendwie meistens leider irgendwelche negativen Art, irgendwie Kriege oder sonstige.
Zinsen gehen hoch,
genau. Die massiv Nachfrage nochmal beeinflussen, die quasi völlig außerhalb des besten oder des schlechtesten Marketings liegen können. Ne? Also wir haben auch schon Kampagnen gefahren, da waren wir überzeugt, aber es war halt in Umfeldern, wo gerade irgendwie so ein bisschen alles den Bach runterging und dann musst du da auch, was die Media-Aussteuerung generell angeht, so ein bisschen flexibler sein und das natürlich auch irgendwie deine Modelle mit einfließen lassen und dann jetzt nicht irgendwie den Kanal per se blamen, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ja. Genauso in die andere Richtung, wenn man irgendwie mit viel Rückenwind jetzt mit unserem Zinsoffering alles sehr gut aussieht, dann spielt da das Marketing auch eine große Rolle natürlich, aber nicht die alleinige und das muss man so ein bisschen abwägen.
Und kriegst du denn, also Städte verstehe ich, kriegst du denn auch die Kanäle gegeneinander raus isoliert, also welche Inkrementalität durch welchen Kanal auf die Abschlüsse oder den Neukunden sich auswirken oder ist das mit den Kanälen noch so ein Stück weit gerade Feeling auch?
Ja, gerade was die Offline-Kanäle angeht, ist die klare Antwort nein. Also jetzt nicht in der in der Zielgenauigkeit, als dass ich das dann sagen könnte, okay, das war jetzt ein Out-of-Home-Sale oder das war ein TV-Sale. Also ich glaube, also wer da was anderes sagt, dem glaube ich ehrlicherweise nicht. Das liegt auch bei uns daran, dass wir Kampagnen, die wir ausspielen, auch über alle Kanäle ausspielen. Also wir machen da jetzt nicht so viele losgelöste Tests. Wir haben eh ein relativ hohes Grundrauschen an Aktivität. Ja. Es gibt diese Saisonalität, aber Always On ist bei uns gilt im Prinzip fast für jeden Kanal sozusagen. Insofern ist das schwierig. Wir versuchen aber natürlich schon eine Vergleichbarkeit in einem Kanal herzustellen. Also wir versuchen schon zu verstehen, und das funktioniert mal schlechter, mal besser, was so irgendwie die Kanalauswahl im TV zum Beispiel angeht. Ne? Du hast natürlich einen messbaren Effekt nach einem Spot vor der Tagesschau versus in einem anderen Sender, was Traffic und Downloads angeht. Und dann versuchen wir das natürlich dem Spot und den Kosten des Spots irgendwie zuzuordnen. Das Gleiche gilt auf Stadtebene im Autofon-Bereich. Und so Dinge versuchen wir schon so messbar wie möglich zu machen. Aber Genau, ja, perfekt, ja, ist es sicherlich nicht.
Aber so richtige Reichweitenbooster hast du ja nur noch selten. Also ja. Spot vor Tagesschau verstehe ich,
ja,
aber also jetzt Beispiel CTV, das tröpfelt ja mehr oder weniger rein und du kannst es nicht so auf einen Zeitpunkt runterbrechen.
Ja.
Dann wird es ja super schwer, das sicherlich auch rauszuisolieren.
Ja, nee, genau, das ist ganz klar.
Sponsoring habt ihr euch auch angeschaut, Victoria Berlin. Wie sind da die Erfahrungen? Oder ist das eher ein Liebhaberthema, wo ihr sagt, ihr wollt eure gesellschaftliche Rolle wahrnehmen?
Also wir sind, glaube ich, fern davon, Liebhaberthemen zu machen. Dafür haben wir zu große Ziele und noch zu knappe Budgets, als dass wir uns Liebhaberthemen widmen wollen. Das Thema ist natürlich eines, was uns seit immer begleitet und deswegen für uns wie Faust aufs Auge gepasst hat. Es ist ein Sportsponsoring und gleichzeitig wäre es was anderes gewesen mit der gleichen Intention und mit den gleichen handelnden Personen und den gleichen, ich weiß nicht, Metriken, die da hinten liegen, dann hätte es auch was anderes werden können. Dass es Sport ist quasi so irgendwie der letzte positive Bestandteil dessen, aber es ist vielleicht auch einer der Punkte, warum wir es nicht schon früher gemacht haben. Wir waren mit Victoria, glaube ich, schon, weiß nicht, letzten 3-4 Jahren ein paar Mal im Austausch und haben es ehrlicherweise immer von uns geschoben, weil es Sport war sozusagen. Und wir haben es dann im letzten Jahr angegangen, weil, genau, also Zeitpunkt hat sich für uns richtig angefühlt. Auch die Möglichkeit, als Hauptsponsor aufs Trikot zu gehen, war für uns der richtige. Weil wenn, dann wollten wir da auch schon diese Sichtbarkeit haben. Aber am Ende des Tages ist das Projekt halt auf so vielen Ebenen so vergleichbar wie viele Dinge, die bei uns wichtig sind. Wie, ja, Sie haben ja das, ich glaube, unter dem Hashtag Game Changer wollen Sie ja das ganze Thema Frauenfußball ganz neu denken und tun das. Nicht nur neu denken, sondern sie setzen es ja auch um. Und das ist da eine der Punkte, wo wir gesagt haben, das macht extrem viel Sinn auch für uns. Und gerade das Thema Investieren ist ja auch eins, was grundsätzlich in Deutschland immer noch viel zu wenig gemacht wird. Und wenn man sich dann leider nochmal den Gender-Split anguckt, dann sieht man, dass dort auch nochmal ein größerer Gap ist. Und genau, bevor wir da nicht auf 50-50 auch bei unseren Kundinnen und Kunden auf der Plattform sind, hören wir da auch nicht auf, irgendwie Projekte zu unterstützen, die mit dem gleichen Thema nach vorne gehen. Und das Projekt funktioniert deswegen so gut, weil es so viele Sachen vereint, die wir bei uns eh immer machen. Wir haben seit jeher extrem viel Education in unseren Kanälen mit drin. Wir produzieren viel Content selbst im Studio hier in München, wo wir jetzt gerade sitzen. Wir haben ein großes Studio in Berlin. Wir produzieren unsere eigenen Podcasts, unsere Videos. Wir arbeiten mit Partnern sehr eng zusammen und wir arbeiten immer sehr langfristig zusammen. Da, wo wir irgendwie Storytelling machen können, wo es dann auch Sinn macht, dass wir mit einem Partner zusammen, in dem Fall jetzt Victoria Berlin, das Thema Geldanlage Female Finance zusammen bespielen können und den Zeit oder die Zeit auch haben, das mit dem Partner zusammen ausspielen zu können. Das ist für uns dann so ein Perfect Match und deswegen arbeiten wir hier sehr, sehr, sehr gern zusammen mit den Gründerinnen und Investoren und Investoren von Victoria, aber auch mit dem Staff und dem Team selbst. Und die letzte Instanz, das ist Sportsponsoring, ist natürlich auch nochmal nett, weil es tatsächlich dann auch einfach schöne Bilder kreiert, die wir natürlich auch für uns nutzen können.
Ja. Also Finance und Sport scheint ja auch gut zusammenzupassen. Also mir fällt jetzt spontan ein Deutsche Bank Park Frankfurt. Mir fällt ein Bitpanda, die waren vor ein paar Folgen bei mir. Der Mike war im Podcast. Die machen ja alles, was Rang und Namen hat im Sport. Also das scheint ja auch gut zu klappen für die Zielgruppe und für die Marken.
Genau, das will ich gar nicht beurteilen. Von der Außensicht ist es ehrlicherweise, also warum vielleicht den Punkt, warum haben wir bisher auch zu Sport immer Nein gesagt? Das war so ein bisschen ehrlicherweise, weil, also unterschiedliche Punkte, will ich gar nicht, muss ich glaube ich gar nicht alle voll ausführen, aber ich glaube, Sportsponsoring ist ein super mächtiges Tool. Man muss es aber auch mit einer Langfristigkeit machen wollen. Ne? Das ist nicht so eine Sache, die probiere ich mal aus. Und nach einem halben Jahr sage ich, ja, das funktioniert nicht und dann höre ich auf. Ich glaube, so die Früchte der Arbeit erntet man dann deutlich später, weil es eben das Totschlagargument oder Schlagwort Glaubwürdigkeit, glaube ich, gerade in dem Bereich sich so richtig erst materialisiert. Über die Langfristigkeit, indem man halt auch, nicht irgendwie versucht, irgendwie Produktversprechen in die Kommunikation reinzubringen, sondern eher das große Ganze so ein bisschen beleuchtet. Und dann kann es super, super stark sein. Im Im Bereich Fußball ist so eine Ebene, die ich immer so ein bisschen kritisch sehe, im Männerfußball vor allem, ist so das Thema Sportwetten, wenn ich ehrlich bin, die in Deutschland so eine Ultrapräsenz haben. Und leider ist das Thema Kapitalmarkt ja für Leute, die nicht am Kapitalmarkt sind, wird ja oft fälschlicherweise irgendwie mit Casino und so weiter oder Glücksspiel per se beschrieben. Und wenn ich mich dann in einem Umfeld bewege, wo dann so viel Glücksspiel tatsächlich unterwegs ist, dann muss man schon meiner Meinung nach aufpassen, wie man präsent ist und dass man eben nicht in diesen gleichen Topf geworfen wird.
Ja.
Und das ist so eine Ebene, die bei uns immer mit reinspielt. Nonetheless, Sport per se und die Storys dahinter, ne, von irgendwie Underdog-Stories, die sich nach oben arbeiten oder all das, was Langfristigkeit von anderen Sportarten angeht und dieses am Ball bleiben, das sind natürlich so investmentnahe Themen, die total sinnvollerweise in Kommunikation mit reinfließen können.
Spannend. Wie sieht's aus für 26, 27? Was steht bei euch auf der Roadmap erstmal als Scalable? Was steht bei dir fürs Marketing auf der Roadmap?
Was Scalable auf der Roadmap ist, da kann ich natürlich nicht so viel sagen, wobei ein paar Sachen sind relativ klar. Also am 01.01.27 kommen Altersvorsorge, Depot und Frühstartrente und wir wollen natürlich einer der Anbieter sein, die ab dem Zeitpunkt auch mit dem kompetitivsten Angebot im Markt sind, um entweder wechselwillige Riester-Verträge von uns zu überzeugen oder natürlich Leute, die ohne Riester-Vertrag was für ihre Altersvorsorge machen und das dann noch staatlich unterstützt mit Scalable machen wollen, das ist natürlich ganz klar. Darüber hinaus haben wir jetzt seit Mitte März unser Tagesgeld-Offering gelauncht. Auf der Zinsseite, glaube ich, sind wir auch gut daran, weiter tolle Produkte anbieten zu können und zu zeigen, dass das eben keine Aktion ist, sondern eine dauerhafte Offerte mit dem besten Zins im Markt. Und das ist eine ganz wichtige Ebene. Darüber hinaus ist unser Brot- und Buttergeschäft eben der Kapitalmarkt. So ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir von einem besseren Frontend, was wir früher mal waren, und das war natürlich auch schon viel besser als die Lösung da draußen, aber jetzt die voll integrierte Plattform sind, wollen wir das gerade, was unseren Kern angeht, das Investmentgeschäft weiter ausbauen. Und wir stehen da erst am Anfang der Möglichkeiten. Ja, also so ein bisschen das Thema Geldanlage über eine digitale Plattform, das ist ja auch nichts, was wir irgendwie erfunden haben. Nur über die Kostengünstigkeit und die Usability, die wir geschaffen haben, haben wir schon so einen Schritt nach vorne gemacht für Konsumentinnen und Konsumenten da draußen, dass das schon der erste Riesenschritt war. Aber wenn man sich die Thematik mal ein bisschen rausgezoomt drauf guckt, dann könnte man auch sagen, irgendwie viele Innovationen gab es gar nicht in den letzten 20 Jahren in dem Bereich. Und da haben wir jetzt eigentlich alles in der Hand, darauf aufbauen, coole Sachen zu bauen. Und das ist die Perspektive für Scalable. Aus Marketing-Sicht ist es im Prinzip genau diese Sachen zu verbinden. Auf der einen Seite zu zeigen, dass wir als Player im Markt ein Vollanbieter sind. Ja? Also wir sind nicht irgendwie Neo-Broker, weil wir neu sind und günstig und digital und hier und da wird es dann verbunden mit, ich weiß nicht, fehlendem Support oder fehlender Funktionalität. Beides ist bei uns überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Die Neuigkeit bei uns ermöglicht uns, all diese Sachen so gut wie nirgendwo anders anbieten zu können und darüber hinaus, glaube ich, Funktionalitäten technisch in Zukunft Sachen anzubieten, die andere nicht haben. Das nach außen zu bringen für Leute, die eh schon nah dran sind, das ist so ein bisschen das müssen wir machen, das machen wir sowieso und dann weiter rauszuzoomen, weiter die ganze Thematik investieren am Kapitalmarkt, sei es für meine Altersvorsorge, sei es für Wünsche, Ziele, andere Art finanzielle Freiheit an jegliche Persona zu bringen. Das wird der größte Aufgabenbereich, glaube ich, für mein Team und mich sein in Deutschland. Und als letzten Punkt natürlich Internationalisierung weiter voranzutreiben und das, was wir in Deutschland geschafft haben, in mehr Märkten zu wiederholen. Und das ist ganz interessant zu sehen. Ich war ja für Scalable schon in England und hier in Deutschland gucken wir immer so ein bisschen neidisch, auch was den Kapitalmarkt angeht oder die die, wie weit eine Gesellschaft ist, was das Investieren am Kapitalmarkt angeht. Und dann gucken wir mal auf die angelsächsischen Länder in England, die USA, die da deutlich weiter sind als wir. Auch in den Nordics ist es meistens so. Wir vergessen dabei eigentlich, dass es in Deutschland schon überdurchschnittlich gut ist. Ja, wir sind jetzt in den anderen Märkten aktiv und gerade so in Südeuropa und so sehen wir doch, dass die Märkte nochmal so 2-3 Jahre hinter Deutschland eigentlich sind. Was aber gleichzeitig für uns super schön ist, weil ich im Prinzip ja auch dieses Wachstum in Deutschland mitgemacht habe mit dem Markt und wir dort in den Märkten wiederholen können. Genau.
Sehr schön. Also, wird nicht langweilig. Vielleicht bleibt ja ab und zu noch Zeit, um ein bisschen was im Streaming zu gucken. Wie immer zum Schluss der Folge fragen wir deine Streaming-Tipps ab.
Wenig Zeit, da bin ich ganz ehrlich. Und ich würde jetzt erstmal ein shameless Advertisement für Leute mit wenig Zeit, die dann auch, und ich glaube, das geht uns allen so, in den diversen Streaming-Plattformen hängen bleiben. Und dann in der schieren Auswahl an Sachen nicht was gucken, sondern stundenlang da verbringen. Wenn man nur einen Streaming-Service nutzen will, würde ich tatsächlich den Apple-Streaming-Service empfehlen. Da ist nämlich die Auswahl sehr beschränkt, das muss man sagen. Man könnte es auch erstmal als Negativpunkt nehmen. Aber ich finde die Qualität der Shows, sowohl Filme, da gibt es noch weniger, aber vor allem Serien, ist hervorragend. Da bin ich ein großer Fan, weil man kann eigentlich alles gucken und die Qualität drehbuchtechnisch, filmisch und so weiter und so fort ist da top. Deswegen, was empfehle ich jetzt? Soll ich jetzt gleich was? Also ich filmtechnisch und da habe ich noch ein bisschen meinen Marketinghut auf, wer daran interessiert ist, den Film Air empfehlen. Das ist die Nike-Story.
Ja.
Und vor allem die Nike-Story in den 80ern, wo sie kurz davor waren, quasi das Basketballgeschäft aufzugeben. Und dann einer der handelnden Personen aber gesagt hat, nee, lass uns alles riskieren und mit diesem jungen Typen Michael Jordan irgendwie was machen. Und die Story ist so aus Marketing-Gesichtspunkten, glaube ich, ein Lehrstück des Erfolges. Und ich finde, das ist ein hervorragender Film, sehr unterhaltsam, auf vielen Ebenen, gute Schauspieler, gutes Drehbuch. Und die Story ist dahinter super. Ja.
Ja. Da anschließend gibt es natürlich Shoe Dog als Buch.
Genau, Shoe Dog.
Und The Last Dance ist aber Netflix.
Netflix ist
Chicago Bulls Story.
Ja, genau. Die, wenn ich noch Serien und, The Last Dance habe ich zweimal hintereinander angeguckt. Ich bin eigentlich jemand, wenn ich eine Sache gucke, habe ich sie gesehen und habe auch sehr lange eigentlich jegliches Detail drauf. Die habe ich einfach zweimal hintereinander geguckt, weil ich sie so sensationell gut fand. Also 100% irgendwie, ja.
Sehr gut. Max. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir hier zu Besuch sein durften.
Danke dir.
Und dann sehen wir uns auf der OMR oder nächstes Jahr zum Tool-Update.
Genau, super, machen wir.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.